Er gilt als einer der einflussreichsten Publizisten Deutschlands, der langjährige Zeitherausgeber Josef Joffe. Ein aktiver Transatlantiker, Mitglied der Trilateralen Kommission und Freund des Bankiers Max Warburg. Nun taucht Joffes Tochter in den Epstein-Akten auf. Und nicht nur sie. Die deutsche Spurda-Affäre wird immer größer. Außerdem Plagiatsvorwürfe gegen Alena Buix. Hat die Corona-Hardlinerin für ihre Doktorarbeit abgeschrieben? Und im Interview des Tages Dieter Dehm erklärt, weshalb er gegen die Mullahs, aber auch gegen einen Irankrieg ist. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. In den Epstein-Files, über die wir gleich berichten, geht es auch um Verbindungen zur Entwicklung eines sogenannten Corona-Impfstoffes. Und da ist der Weg nicht weit zu einer vehementen Befürworterin der Spritze. Mit ihr beginnen die wichtigsten Meldungen vom heutigen Dienstag. Der sogenannte Plagiatsjäger Stefan Weber erhebt schwere Vorwürfe gegen die frühere Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buix. In ihrer Doktorarbeit sollen sich nach seinen Angaben 73 Plagiate finden, sowohl im Fließtext als auch in den Quellenangaben. Demnach habe sie unter anderem sogar Schreibfehler aus fremden Literaturverzeichnissen übernommen, also offenbar ohne genauere Prüfung kopiert. Wörtlich erklärte Weber, Alena Buix hat Literaturarbeit vorgetäuscht, die ganz offensichtlich nicht selbstständig stattgefunden hatte. Eine Stellungnahme von Buix zu den Vorwürfen liegt bislang nicht vor. Schon wieder steht ein Arzt vor Gericht, der während der Corona-Zeit an der Seite seiner Patienten stand. Im Schweizer Kanton Schwyz musste sich heute in zweiter Instanz der Anästhesist Dr. Manuel Albert verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Sommer 2021 Patienten mit Ivermectin behandelt zu haben. Für das Medikament habe die notwendige Zulassung gefehlt. Albert erklärte vor Gericht, er sei sich keiner Schuld bewusst. Er habe stets nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohl seiner Patienten gehandelt. Rund 100 Unterstützer versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude und bekundeten ihre Solidarität. Ein Urteil wird in den kommenden Tagen erwartet. Im Falle einer Verurteilung will Manuel Albert den Gang vor das Bundesgericht antreten. Gegenüber auf 1 erklärte der Mediziner, er betrachtete es damals
als meine Pflicht als Arzt, um diesen vielen Menschen zu helfen, die mich angefragt haben, ob ich etwas in der Hand hätte, das gegen Covid-19 wirksam sei, weil viele von denen wollten sich nicht impfen lassen. Und daraufhin hat mich dann die Staatsanwaltschaft von Schwyz und Swissmedic angeklagt. Aber ich bin guten Mutes und ich werde sowieso weitermachen. Zeit arbeitet für uns. Die Wahrheit kommt immer ans Licht, früher oder später.
Der russische Auslandsgeheimdienst SWR erhebt schwere Vorwürfe gegen Großbritannien und Frankreich. In dieser Presseerklärung vom Dienstag heißt es, beide Länder wollten die Ukraine mit Atomwaffen aufrüsten. Konkret sei geplant, einen französischen Nuklearsprengkopf des Typs TN-75 zu liefern. Dieser wird üblicherweise in ballistischen Raketen auf U-Booten eingesetzt. Die deutsche Regierung sei an den angeblichen Plänen nicht beteiligt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow forderte gegenüber der Nachrichtenagentur TASS eine Untersuchung der Vorwürfe. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben des Geheimdienstes bislang nicht. Möglich ist auch, dass es sich um eine Behauptung handelt, die das militärische Vorgehen Moskaus rechtfertigen soll. Bevor wir zu neuesten Entwicklungen im Fall Epstein kommen, zunächst zu einer weiteren Spur nach Deutschland. Nächster Aufruhr wegen Epstein-Verbindungen. Tief in den Epstein-Sumpf verwickelt scheint auch Henry Jarecki zu sein. Ein großer Förderer von Wissenschaft in Deutschland, etwa mit starkem Fokus auf Biotechnologie. Er ist auch Ehrensenator der Universität Heidelberg. Doch 2024 wurde Jarecki wegen Vergewaltigung und Menschenhandels verklagt. Epstein habe ein Missbrauchsopfer zu Psychiater Jarecki zur Behandlung geschickt. Das Opfer sei dann von diesem dutzende Male vergewaltigt worden. Der Arzt habe sogar vertrauliche medizinische Informationen an Epstein weitergegeben und Epstein Jarecki wiederum vor Strafverfolgung geschützt. Die Klage hat das mutmaßliche Opfer jedoch später fallen gelassen und alle Anschuldigungen zurückgenommen. Weitere Vorwürfe gegen Jarecki betreffen etwa seine Stiftung Falconwood. Denn diese unterstützte das Tron-Forschungszentrum in Mainz, das wiederum an der Entwicklung von BioNTechs Covid-Injektionen beteiligt war. Brisant, auch die Tochter des ehemaligen Herausgebers der Zeit taucht in den Epstein-Files auf. Ihr Vater Josef Joffe war einer der einflussreichsten Medienmacher, vor allem wegen seiner transatlantischen Verbindungen. Doch wurden die Kinder der Elite einfach an Epsteins Netzwerk vermittelt? Jessica Joffe war mehrfach auf Epsteins Insel und habe auch im Apartment des Sexualstraftäters übernachtet. Unterdessen kamen auch zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitere brisante Details ans Licht. Wie jetzt bekannt wurde, soll Jeffrey Epstein Dokumente in Lagerhäusern über die gesamte USA hinweg versteckt haben. Er habe sogar Privatdetektive beauftragt, um die betreffenden Datenträger aus seinem Haus zu schaffen. Doch diese Dokumente wurden nie untersucht. Angenommen wird, dass sich in den versteckten Lagerhallen unter anderem Material zur Erpressung seiner hochrangigen Gäste befand. Denn schließlich habe er am gesamten Anwesen versteckte Überwachungskameras installiert. Doch was passiert eigentlich im Schatten der Epstein-Files? Dazu sagt US-Aufdecker-Journalistin Whitney Webb.
Wir sollten uns nicht ablenken lassen, indem wir in den Epstein-Akten nach Dingen suchen. Wir dürfen nicht ignorieren, dass Israel, das sehr stark mit Epstein verbunden ist, seit Jahrzehnten versucht, die USA dazu zu bringen, im eigenen Namen Krieg mit dem Iran zu führen. Das könnte durchaus passieren. Vergessen wir also nicht, uns auch auf andere Dinge zu konzentrieren und uns nicht ablenken zu lassen, in einer Zeit, in der die Leute, denen Epstein unter anderem diente, endlich bekommen könnten, was sie wollen. Zu einem hohen Preis für amerikanisches Leben und Geld. Und natürlich auch für zivile Leben.
Das Establishment in Brüssel ist empört. Anders lassen sich die Reaktionen auf die Sitzung des EU-Außenministerrates am Montag kaum beschreiben. Ungarn und die Slowakei blockierten dort einen 90 Milliarden Kredit für die Ukraine sowie neue Russland-Sanktionen. Die Sitzung endete im Eklat. EU-Ratspräsident Antonio Costa sprach von einem feindlichen Akt. Die deutsche EU-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann erklärte, es wird Zeit, dass Orbán endlich der Geldhahn zugedreht und auch das Stimmrecht genommen wird. Ungarns Außenminister Péter Szijjártó konterte.
Es ist ziemlich frustrierend, dass man hier in Brüssel an der Seite eines Nichtmitgliedes gegen ein EU-Mitglied steht. Die EU-Kommission wirkt wie eine ukrainische Kommission. Das ist unglaublich.
Offiziell geht es um diese Pipeline, die Erdölleitung Druzhba, also Freundschaft. Über ihren südlichen Abschnitt wurden Ungarn und die Slowakei bis Ende Januar beliefert. Budapest wirft Kiew vor, die Pipeline seither bewusst blockiert zu haben. Solange kein Öl fließe, gäbe es auch keine Zustimmung zu dem Kredit. Der Chefredakteur der Budapester Zeitung, Jan Meinker, sieht jedoch größere Zusammenhänge hinter dem Streit zwischen Brüssel und Budapest. Er glaubt, die Europäische Union stehe hinter der Sperrung der Pipeline.
Das ist wie mit der Nord Stream-Sprengung. Es ist schwer vorzustellen, dass die Ukraine, die am finanziellen Faden der westlichen Länder, also damals auch der USA, hing, dass die irgendetwas macht, was komplett diametral entgegengesetzt den Interessen ist, Auftraggeber oder halt der Leute, die halt hier die Ukraine am Leben und den Krieg am Laufen lassen. Natürlich ist das abgestimmt mit Brüssel. Also alles andere wäre eine totale Überraschung für mich. Und deswegen spreche ich auch immer mehr auch von einem Angriff, von einem Energiekrieg von EU, also von Brüssel, EU-Führung plus Ukraine gegen Ungarn. Nach diesem Angriff ist klar, wohin die Richtung geht. Man will Ungarn hier von dieser wichtigen Lebensader abschneiden. Und dann hofft man, dass dann hier solch eine Unruhe entsteht und dass dann die Regierung gestürzt wird.
Das vollständige Interview mit Jan Meinker sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Während die Corona-Aufarbeitung in Deutschland nach wie vor stagniert, erhält sie in Österreich neuen Schwung. In der Steiermark werden künftig Bußgelder im Zusammenhang mit den Covid-Restriktionen an die Bürger zurückerstattet. Eine entsprechende Ankündigung machte der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek am Sonntag. Das Vorhaben soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Die Regelung gilt für Strafen, die von steirischen Verwaltungsbehörden wegen Übertretungen von Corona-Verordnungen verhängt und später vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurden. Kunasek selbst kommentiert dazu, Zitat, es ist an der Zeit, dieses Unrecht zu korrigieren und den betroffenen Bürgern ihr Geld zurückzugeben. Auch das Bundesland Niederösterreich hatte bereits 2023 einen sogenannten Corona-Hilfsfonds eingerichtet, der die Schäden durch die Maßnahmen ausgleichen soll. Keine Ärzteverfolgung in Deutschland? Das behauptet Bundesgesundheitsministerin Nina Warken bis heute. Jetzt verklagt Mutärztin Dr. Monika Chang, die selbst mit enormen Repressionen zu kämpfen hatte, das Gesundheitsministerium. Doch was wirft sie Bundesministerin Warken konkret vor?
Da hat sie geschrieben, strafrechtliche Verfolgung, also in Klammern der Ärzte, gab es ausschließlich in Fällen von Betrug und Urkundenfälschung, etwa bei der Ausstellung falscher Impfpässe oder unechter Maskenatteste. Und das ist schlichtweg völlig falsch, weil die meisten Kollegen, die ich kenne, als auch ich selbst, also ich bin selbst betroffen, wurde rechtskräftig verurteilt nach, also ich bin durch alle Instanzen durchgegangen, 3 Instanzen plus Bundesverfassungsgericht, und ich wurde verurteilt wegen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Das an sich könnte man schon diskutieren, das war eine politische Verurteilung aus meiner Sicht, aber Fakt ist, dass das ist ein völlig anderer Straftatbestand als Betrug. Sie stellt uns ja als Betrüger hin und als Urkundenfälschung. Also jeder Bürger denkt sich, schlimm, die Ärzte haben betrogen, die haben Urkunden gefälscht.
Welche Unwahrheiten Gesundheitsministerin Warken noch von sich gab, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Monika Chang. Exklusiv unter www.auf1.tv. Während Gesundheitsministerin Warken die Verfolgung kritischer Ärzte abstreitet, zeigt Auf1 das Gegenteil. Nicht nur mit unserer großen Auf1-Ärzte-Doku haben wir die Repressionen gegen die mutigen Mediziner festgehalten. Wenn Dr. Bianca Witschel zurück ins Gefängnis muss oder Dr. Chang jetzt die Bundesregierung verklagt, dann berichtet Auf1 auch darüber. Doch ist das nur dank Ihrer Unterstützung möglich unter www.auf1.tv/unterstützen. Der von EU-Sanktionen betroffene Autor Jacques Beau verliert nun auch seine Bankverbindungen in der Schweiz. Die Großbank UBS habe ihm ohne Vorankündigung sämtliche Konten sowie Bank- und Kreditkarten gesperrt. Und das, obwohl die Eidgenossenschaft die Sanktionen gegen den Publizisten offiziell nicht übernommen hat. Innerhalb der EU sind finanzielle Kontakte mit Beau wegen dessen vermeintlicher Nähe zu Russland verboten. Beau sei nun vollständig auf die Unterstützung aus seinem privaten Umfeld angewiesen. Bereits Mitte Februar war auch dem deutschen Bargeldaktivisten Hans-Jörg Stützle das Spendenkonto bei der First Bank gekündigt worden, ebenso ohne Angabe von Gründen. Asylbewerber sollen künftig deutlich schneller Arbeit annehmen dürfen. Das kündigte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gegenüber der Bild am Sonntag an. Ziel sei eine zügigere Integration. Kritiker sehen darin vor allem eine Konkurrenz mit deutschen Bewerbern, insbesondere im Niedriglohnbereich. Und die Zahl der Asylbewerber könnte weiter steigen. Ebenfalls, wenn es nach den Berliner Grünen geht. Die Partei nahm kürzlich die Forderung nach der Aufnahme aller sogenannten Klimaflüchtlinge in ihr Wahlprogramm auf. Doch was sagen die Berliner zu diesen Plänen? Auf1-Reporter Roy Grassmann hat sich umgehört.
Die haben einen Knall. Wir sind voll. Berlin hat hier noch Flüchtlinge, sollen sie sich mal andere Städte, andere Länder, was auch immer suchen. Deutsche, richtig Deutsche, gibt's ja nicht mehr so viele. Ja, wir haben ja hier alle möglichen, sind ja auch willkommen, wenn sie arbeiten gehen, und aber wer nur den Staat ausbeutet, brauchen wir nicht.
Ich finde schon. Also es ist gut, wenn noch weitere Kulturen herkommen, weil ich meine, man sieht, klar, man kommt trotzdem miteinander ganz gut klar, und ich meine, ich würde mich freuen, andere Kulturen genauso kennenzulernen.
Wenig. Also die Frage ist ja, was sind Klimaflüchtlinge? Also das ist für mich alles einfach Katastrophe, was hier gerade geschieht, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Heute ist der 24. Februar. Vor genau 4 Jahren begann der Krieg in der Ukraine oder zumindest seine offene militärische Phase. Denn die Vorgeschichte reicht deutlich weiter zurück. Im Interview des Tages spricht der langjährige Bundestagsabgeordnete und Musiker Dieter Dehm über die aktuelle Kriegsgefahr und über die Rolle von US-Präsident Donald Trump.
Ende vergangenen Jahres erschien die neue außer- und sicherheitspolitische Doktrin der USA. Die Folgen sind einerseits ein zumindest proklamierter Rückzug aus Europa, andererseits ein aggressiveres Auftreten in Lateinamerika. Hat sich dadurch die Kriegsgefahr in Europa verringert oder womöglich sogar erhöht?
Das ist eine rhetorische Frage. Die Kriegsgefahr erhöht sich immer. Und ob die was auf den Zettel schreiben oder was ganz anderes auf den Zettel schreiben, solange so viel Geld von BlackRock und Rheinmetall verdient werden kann und Rheinmetall damals mit dem Hakenkreuz Panzer gegen Moskau produziert hat und jetzt mit der Regenbogenfahne und gegendert und sonst was woke, solange so viel Geld verdient werden können, dass die ganze Wirtschaft an dieser Aufrüstung hängt. Und Waffen müssen nun mal irgendwie explodieren oder Granaten müssen explodieren. Also wenn alles am Explodieren von Granaten hängt, dass die Börsengewinne explodieren, weil Granaten explodieren, dann ist man eben immer auf Krieg eingestellt. Ja? Man kann nur dann, wenn die Friedensrendite, wenn der Gewinn an Frieden größer ist, Menschenleben retten und wenn sich Kräfte dafür einsetzen, dass denen, wie das Brecht sagt, die Hand abgeschlagen wird, die öffentlich verkünden, man müsse am Krieg verdienen.
In Davos hat Donald Trump einen Friedensrat gegründet. Noch ist unklar, welche Staaten sich beteiligen werden und ob dieses Gremium tatsächlich mehr ist als eine Kulisse für ökonomische Interessen. Wie bewerten Sie diese Initiative zum jetzigen Zeitpunkt?
Der Friedensrat ist das Produkt einer beleidigten Leberwurst, die den Friedensnobelpreis nicht bekommen hat. Aber nach den Vorgängerpreisträgern hätte ich auch keinen Wert drauf gelegt, für mich den Friedensnobelpreis zu bekommen. Also das ist nicht mehr so doll, wie es mal früher war. Dieser Friedensrat, mich irritiert, dass da Vietnam bereit ist mitzumachen und ein paar andere Länder, wahrscheinlich auch unter Druck der USA. Dieser Friedensrat gefährdet natürlich die UNO. Die UNO ist nun mal mit all ihren Schwächen das Beste, was die Menschheit an Friedenssicherungsinstitutionen hervorgebracht hat. Und wenn der Friedensrat dann irgendwann mal vielleicht das ein oder andere zu Wege bringen sollte, dann muss er mit der UNO zusammenarbeiten. Dann müssen aber die Amerikaner wieder anfangen, auch der UNO wieder Geld zu überweisen. Also das, die aushungern zu lassen, um dann zu sagen, wir haben einen König Trump, der da auf Lebenszeit installiert wird, um den Friedensrat zu führen. Das ist keine Lösung der Probleme. Ich behaupte nicht, dass die UNO ideal ist. Ja, die ist immer auch unter Druck gewesen und so. Aber zumindest sind da China und Russland noch mit bei. Und ja, man soll das eben nicht überschätzen. Ich habe auch gedacht, wenn der Trump kommt, macht er vielleicht sein Versprechen wahr, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Da sagte er, in 24 Stunden habe ich den gelöst. Die 24 Stunden dauern jetzt ziemlich lange. Das ist halt ein Großmaul. Aber er hat eine charmante Seite. Der verhandelt den ganzen Kram offen. Also, wenn man mal die Kuba-Krise sieht, da haben sich die Kennedys mit dem McNamara, mit anderen darum gestritten, hinter den Kulissen. Man hat nie, später hat man rausgekriegt, was dabei wirklich war. Und dass die US-Raketen aus der Türkei abgezogen wurden, damit die Russen ihrerseits die Atomraketen aus Kuba abziehen. Hat das ganz, ganz spät erfahren. Man hat das vorher nicht erfahren. Das wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt. Jetzt irgendwie gibt es ein paar Spielfilme und so weiter. Beim Trump erfährt man jeden Furz, der ihm durch den Kopf geht, immer sofort im Mikrofon. Das ist sympathisch. Das ist so ein Unternehmer. Was kümmert mich mal dumm geschwätzt von gestern? Ist ein Satz von Konrad Adenauer, einem der größten Kriegsverbrecher, die wir nach dem Krieg hatten. Und einem Aufrüstungsweltmeister. Was kümmert mich mal dumm geschwätzt von gestern? Ein verlogener Hund. Dieser frühere westdeutsche Bundeskanzler. Leute wenden ihre Meinung. Dann finde ich es eigentlich ganz gut, dass man immer diese Meinungswendung gleich wieder bei dem Trump und seinem Gefolge da miterleben kann.
In den vergangenen Jahren lag der Fokus bei der Frage der Kriegsgefahr stark auf der Ukraine. Zuletzt rückte jedoch auch der Iran wieder stärker in den Mittelpunkt. Wie groß ist hier die Gefahr eines Konflikts, der nicht regional begrenzt bleibt?
Na, so wie es bei einigen Geschäften um explodierende Granaten geht, geht es bei anderen Geschäften immer um Öl. Deswegen dieser völkerrechtswidrige Überfall der Amerikaner auf Venezuela mit der Entführung des demokratisch gewählten Präsidenten Maduro. Und der ist genauso demokratisch gewählt wie unser Merz. Nachdem die BSW-Stimmen nicht ausgezählt werden, kann man da sogar noch größere Zweifel dran haben. Also die Iraner haben Öl und natürlich betrachten die US-Amerikaner das als US-amerikanisches Öl. Das haben sie schon mal, als sie im Irak einmarschiert sind, haben sie gesagt, der Irak hat Massenvernichtungswaffen und Giftgas unterm Sand. Und dann haben die amerikanischen Soldaten gebuddelt im Sand und nochmal gebuddelt. Und dann fanden die da gar kein Giftgas, sondern die fanden amerikanisches Öl und dachten, na gut, das ist das wunderbare amerikanische Öl, was wir sofort an die amerikanischen Ölkonzerne wieder heim ins Reich führen müssen. Und so ist das mit dem Iran. Das ganze Menschenrechtsgetue verschleiert immer die ökonomischen Interessen. Das sollte sich jeder, der irgendwie einen Monitor anguckt, ob auf dem Handy oder am Fernsehen, immer reintun vorher. Alles ist nur Verschleierung. Niemand geht es um die Menschenrechte von der großen Politik oder von der Börse. Und der Iran ist, ich sage jetzt mal so, natürlich diese sogenannten Mullahs, ist ja auch Schimpfwort eigentlich, haben meine besten Genossen umgebracht. Also, ich war voller Hoffnung, dass der Schah von Persien damals gestürzt wurde. Jetzt kommt da sein Sohn oder Großneffe oder was das für eine Figur ist und will jetzt wieder irgendwie da regieren oder so. Die kamen mit einer großen Hoffnung. Und das Erste, was sie gemacht haben, waren die Kommunisten ermordet. Genauso wie der Schah, wie Reza Pahlavi. Und ich bin zwar kein Kommunist, aber ich habe viele kommunistische Freunde gehabt, die in Iran mit großer Hoffnung gefahren sind und wo dann die Familie mitgeteilt bekommen haben. Der ist gestern, nachdem man ihm die Fußnägel rausgezogen hat, bei vollem Bewusstsein, dann ermordet worden und erschossen worden und sonst was. Also mit diesen Klerikern habe ich nicht viel am Hut, also bei diesen Mullahs oder so. Aber es entscheiden die Iraner. Und es entscheiden nicht das Weiße Haus, wer dort regiert. Und wenn der Trump sagt, ich möchte einen Regimewechsel, dann graut mir vor dem, was er da einsetzen möchte, weil am Ende geht's wieder nur darum, dass das iranische Öl in den amerikanischen Häfen landet.
Das vollständige Gespräch mit Dieter Dehm sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.